die PresbyOP. Ich darf auch sagen, dass ich keinerlei finanzielles Interesse an diesem Vortrag habe. Wenn man die PresbyOP mal anschaut, unsere ganzen Patienten kriegen ja ihr Wissen meistens durch Wikipedia. Und wenn man das einfach mal in Wikipedia eingibt, dann sieht man, PresbyOP ist eine fortschreitende oder ein fortschreitender altersbedingter Verlust der Nahanpassungsfähigkeit. Das heißt, hier sehen Sie schon einmal ein paar Sachen verborgen. Das heißt, es ist fortschreitend, da tut sich irgendwas, das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist eine Nahanpassungsfähigkeit. Das heißt, es ist ein dynamisches Geschehen in der Nähe scharf zu stellen. Dass Sie scharf stellen können, dafür brauchen Sie die Akkommodation, dass es zu einer dynamischen Anpassung der Brechkraft des Auges kommt. Und die Einblicke in die Akkommodation verdankt man diesem Herrn, Herrn von Helmholtz, der herausgefunden hat, dass der Ziliarmuskel einen Einfluss auf die Form der Linse hat. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie in die Ferne schauen, dann ist der Muskel entspannt, da der Ziliarmuskel ein Ringmuskel ist. Und wenn der entspannt ist, hat er dann einen großen Durchmesser, ist dadurch weit weg von der Linse. Dadurch sind jetzt die Fasern angespannt. Das heißt, Sie können sich vorstellen, der Ziliarmuskel zieht Ihnen die Linse in die Länge. Wenn Sie jetzt in die Nähe schauen, spannt sich der Muskel an, wird jetzt kleiner, Fasern werden locker und Linse wird kugeliger. Das sieht man sehr schön in dieser Animation, wo Sie wirklich sehen, wie stark sich hier die Linse verändern muss und wo Sie hier auch noch einmal sehen, das ist ein dynamisches Geschehen. Das wäre natürlich das Optimale, wenn wir das erreichen könnten. Die Korrektur der Presbyopie ist ein sehr schwieriges Verfahren. Prinzipiell kann ich Ihnen einmal sagen, Sie können die Presbyopie überhaupt nicht korrigieren, weil um sie zu korrigieren, müssten Sie nämlich eine dynamische Anpassung der Brechkraft ermöglichen. Das heißt, Sie können nur kompensieren. Das heißt, wichtig ist, dass Sie sich auch selber vor Augen führen, Sie können nur optische Kompromisse anbieten. Sie können nur kompensieren, Sie können aber nicht korrigieren. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie da herangehen können. Es gibt verschiedenste Arten der Linsen, die Sie implantieren können. Sie können den Excimer-Laser nehmen, um verschiedene Zonen in die Hornhaut reinzuschießen mit verschiedener Brechkraft. Sie können ältere Verfahren verwenden. Das Verfahren hier zum Beispiel, die konduktive Keratoplastik, von der FDA sogar zugelassen, als temporäre Therapie, ganz wichtig, temporäre Therapie der Presbyopie, wo Sie einfach eine Aufsteilung der Hornhaut erreicht haben. Temporär deswegen, weil nach ein paar Jahren ist das Ganze wieder regrediert. Dann könnten Sie theoretisch einen Laser nehmen, in der Theorie, um Schnitte in die Sklera zu machen und damit die Funktion des Ziliarmuskels theoretisch zu verbessern, auch alles nicht sehr gut funktioniert. Oder Sie können Scleral Expansion Bands verwenden, auch schon wieder verlassen worden. Oder eine Zeit lang innerhalb der letzten Jahre, sehr en vogue, jetzt auch schon ein bisschen wieder im Hintergrund, sind verschiedene Implantate, die Sie in die Hornhaut geben können. Die Idee, eine Brillenlosigkeit zu erreichen, ist ja nichts Neues. Das ist der Herr Georg Bartisch, der das allererste Augenheilkundebuch geschrieben hat. Sie sehen doch schon eine Zeit lang her, dass das veröffentlicht wurde. Er war seines Zeichens Hofokulist am Kurfürstenhof in Dresden. Und unter anderem in seinem dritten Kapitel hat er gemeldet, wie man sich vor den Brillen und Augengläsern bewahren soll. Und wer von Ihnen gerne kocht, der kann jetzt gerne mitschreiben. Hier gibt es das tolle Rezept für ein sehr gut Pulver, sich vor den Brillen und Augengläsern zu bewahren. Sie nehmen eine gewisse Anzahl an gepulverter Rehleber, an Alantwurzel und Baldrianwurzel, an Zimtrinde und weißen Zucker. Und dann hat er sehr schön geschrieben, dies alles gepulvert und zusammengemischt, draußen soll ein Mensch alle Morgen und alle Abende, so viel er mit drei Fingern fassen kann, essen im Zunehmen des Mondes. Sie sehen, also man hat schon im ausklingenden 16. Jahrhundert probiert, die Presbyopie zu korrigieren. Die Akkommodation, haben Sie gesehen, ist ein dynamisches Verfahren und das nimmt auch dynamisch ab. 1912 hat Alexander Duane gezeigt, wie sich die Akkommodation langsam verabschiedet. Und Sie sehen hier irgendwo zwischen 48 und 70 kommt die Akkommodation hin zu einem Steady State. Was Sie hier aber auch sehen, ist, dass die Akkommodation hier nicht null ist. Warum ist sie hier nicht null? Alexander Duane hatte nicht die Möglichkeit, die Akkommodation zu messen. Das heißt, er hat einfach geschaut, wie viel können die Patienten in der Nähe noch erfassen. Und da gibt es auch noch natürlich verschiedene pseudoakkommodative Prozesse wie residuale Myopie oder ein Koma oder enge Pupille, die sie heranziehen können, um in der Nähe auch eine gewisse Lesefähigkeit zu erreichen. Wenn Sie die Akkommodation anschauen, dann können Sie sich einen wichtigen Leitspruch von Galilei in Erinnerung rufen: messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar ist. Und zwar, die Akkommodation an sich ist ja schon einmal ein komplexes Verfahren, und sie zu evaluieren ist noch einmal ein bisschen schwieriger. Auch hier ist es quasi fast wie der Heilige Gral, das jetzt aufzuspüren. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie Sie das messen können. Sie können es einmal grob einteilen, auf der einen Seite in subjektive Methoden und auf der anderen Seite in objektive Methoden. Und Sie können sich schon einmal vorstellen, dass subjektive Methoden natürlich nur eine beschränkte Aussagekraft haben, um hier etwas zu evaluieren. Die meisten von uns werden natürlich in der Klinik oder in den Ordinationen Nahsehprüfungen, also Visusüberprüfungen in der Nähe machen. Sie können einen Push-Up-Test machen, Sie können die Fokuskurven machen. Was wären jetzt die Fokuskurven? Das heißt, Sie schauen, wie viel der Patient sieht von seiner Fernkorrektur, von null ausgehend, und gehen abwechselnd in Viertel- oder Halbdioptrien-Schritten Plus- oder Minuslinsen dazu und schauen dann, wie der Patient sieht. Das kann ich Ihnen gleich auch dann auf einem Dia zeigen. Die sind also beschränkt aussagekräftig, weil sie hier vorwiegend auch die pseudoakkommodativen Prozesse nicht ausschließen können. Bei den objektiven Methoden, da messen sie jetzt schon genau irgendetwas, was passiert. Und zwar können Sie jetzt einerseits sagen, okay, es gibt ja akkommodative Linsen, zumindest in der Theorie, wenn die alle so gut funktionieren, dann müsst ihr messen können, dass sich die Linse bewegt. Da gibt es Verfahren, wie Sie dem auf den Grund gehen können. Und ganz wichtig, Sie haben früher gesehen, es ist eine dynamische Brechkraftveränderung. Das heißt, bei der Akkommodation. Das heißt, Sie könnten ja auch die Brechkraft messen, dynamisch. Sie können schauen, was hat der Patient für Brechkraft in der Ferne und was hat er für eine Brechkraft in verschiedenen Distanzen. Und das ist natürlich dann in der Aussagekraft dann schon deutlich höher anzusiedeln. Bei den Nahsehprüfungen ganz häufig natürlich einzelne Lesetafeln, die Sie verwenden können. Ein Österreicher hat sich da ja sehr verdient gemacht, Jäger von Jagsthal, der Schwiegersohn vom Adelt war. Und dann in Europa und in Amerika haben sich verschiedene logarithmische Tafeln dann durchgesetzt. Bei uns sind es zum Beispiel die Radner-Tafeln oder Kohlenbrander-Tafeln, in Amerika die vor allem die Emmon-Reed-Acuity-Charts, weil wenn Sie noch immer Jägertafeln verwenden, müssen Sie wissen, dass die originalen Jägertafeln nicht mehr auffindbar sind. Das heißt, jede Klinik hat irgendwie sich die Jägertafeln wieder nachgebaut, und wenn Sie 20 verschiedene Jägertafeln, die ungefähr weltweit verwendet werden, anschauen, dann haben Sie Stufenveränderungen. Was bei mir zum Beispiel Jäger 3 ist, muss bei Ihnen nicht Jäger 3 sein, kann Jäger 5 zum Beispiel sein. Also ich weiß zum Beispiel, bei uns an der Augenklinik in Salzburg ist Jäger 4 und Jäger 5 exakt gleich groß, exakt. Das Einzige, was sich ändert, ist die Schriftdicke. Das heißt, Jägertafeln sind für irgendwelche wissenschaftliche Evaluationen eigentlich nicht heranzuziehen. Was auch ganz wichtig ist, bei den wenigsten Menschen ist der Leseabstand so stabil, so wie bei diesem Herrn hier. Bei den meisten von uns werden nicht auf 40 cm lesen oder nicht auf 33 cm. Jeder von uns hat seinen eigenen individuellen Leseabstand, und das müssen Sie auch hier in die Evaluation mit einbeziehen. Und ganz wichtig, dass Sie sich das mitnehmen, nicht jeder, der liest, akkommodiert auch, weil wenn Sie lesen, heißt das ja nicht, dass Sie akkommodieren. Sie können einfach eine enge Pupille haben, Sie können ein bisschen Koma haben, einen Astigmatismus mit der Regel, Sie können ein bisschen eine residuale Myopie haben und können dadurch eventuell lesen, ohne dass Sie akkommodieren. Push-Up-Tests natürlich können Sie auch verwenden. Hier noch einmal eine Fokuskurve, und hier schauen Sie sich an, wenn Sie die Fokuskurve einer monofokalen Linse zum Beispiel haben, dann haben Sie hier das Maximum natürlich bei Null, und wenn Sie abwechselnd Plus- und Minuslinsen dazugeben, dann können Sie hier schauen, wie stark sich der Visus verändert, und dadurch können Sie Kurven generieren. Bei einer bifokalen Linse, die häufigste Form einer multifokalen Linse, hätten Sie hier zum Beispiel einen zweiten Peak, und optimalerweise, wenn diese Linsen funktionieren würden, hätten Sie bei akkommodativen Linsen hier zum Beispiel ein Plateau von 0 bis minus 3 Dioptrien. Was heißt Ihnen auch überhaupt hier, dass Sie auf 3 Dioptrien gut sehen? Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie hier in Minus etwas dazugeben, dann nehmen Sie 100 und dividieren es durch die Myopie und das ist der Nahabstand, in dem Sie sehen. Das heißt, Patienten, die zum Beispiel hier bis 3 Dioptrien ganz unten wären, 100 durch 3 ist 33, das heißt, er könnte auf 33 cm noch gut lesen, 100 durch 2 ist 50, das heißt, er könnte auf 50 cm auch gut lesen. Und das ist auch hier, was Sie sich bei bifokalen Linsen auch vor Auge halten müssen, dass Sie immer eher einen zweiten Brennpunkt haben. Hier zum Beispiel bei einer Linse, die 3 Dioptrien auf Hornhautebene generieren würde, würden Sie auf 30 oder 33 cm besser gerechnet den zweiten Nahpunkt haben, hätten aber hier natürlich Limitationen im Intermediärbereich. Wie können Sie die IOL-Bewegung evaluieren? Hier können Sie natürlich ein BCI-Verfahren heranziehen, optimalerweise einen AC-Master. Den haben aber nur die allerwenigsten von uns. Den werden Sie beim Oliver Findl zum Beispiel finden. Sonst, ich weiß gar nicht, ob den sonst wer in Österreich hat. Dann können Sie zum Beispiel eine Ultraschall-Biomikroskopie verwenden. Und hier sehen Sie zum Beispiel, wie sich die Linse hier bewegt. Das wäre zum Beispiel eine Dual-Optik-Linse. Das heißt, Sie haben zwei Optiken, die Sie implantieren und Sie sehen hier einerseits einmal die dickere vordere Optik und hier die dünnere hintere Optik und hier sehen Sie, wie die Linsen auseinanderschiften oder zusammengehen. Noch besser, ich habe Ihnen gesagt, eine dynamische Brechkraftänderung, das können Sie evaluieren, hier können Sie ein Aberrometer heranziehen, wie zum Beispiel das iTrace, hier sehen Sie zum Beispiel dann die Brechkraft in der Ferne, in einem Ferntarget, hier in der Nähe und da können Sie dann Differenzen berechnen oder Sie könnten auch eigene Refraktometer nehmen. Wichtig ist, dass das freisichtige Refraktometer sind. Sie sehen hier, der Patient schaut irgendwo durch, das heißt, Sie müssen ihm die Möglichkeit geben, einerseits ein Ferntarget anzuschauen und dann auch ein Target, das Sie in die Nähe herangeben und da können Sie ganz einfach eine Autorefraktion bestimmen und dadurch schauen, okay, ändert sich da wirklich etwas an der Brechkraft. Also von dem ersten Teil, was Sie jetzt mit nach Hause nehmen müssen oder sollen, wäre natürlich wichtig, messen, was messbar ist. Wenn Sie Studien durchführen, sind natürlich Aberrometer und Autorefraktometer, vor allem freisichtige Autorefraktometer, natürlich das Beste. Lesetests und die Fokuskurven werden aber natürlich immer noch häufig durchgeführt, weil es ganz einfach in jeder Klinik eigentlich vorhanden ist. Und für Ihre Klinik oder Praxis, für den normalen Alltag, werden Sie natürlich weiter Lesetests verwenden. Jetzt gehen wir zu den Kompensationsmöglichkeiten. Hier sehen Sie noch einmal, ich habe extra nicht Korrekturmöglichkeiten geschrieben, sondern nur Kompensationsmöglichkeiten. Optimalerweise würden Sie nämlich eine dynamische Fokusveränderung oder eine dynamische Brechkraftveränderung des Auges generieren. Das können Sie aber eigentlich nicht, außer mit akkommodativen Linsen, wenn diese funktionieren würden. Das heißt, Sie müssen hier immer einen optischen Kompromiss anwenden. Sie können einerseits eine statische Multifokalität anbieten oder die Schärfentiefe erhöhen. Eines der häufigsten Verfahren ist sicher die Monovision. Das heißt, Sie können entweder auf Hornhaut oder auf Linsenebene eine unterschiedliche Brechkraft beider Augen generieren. Das heißt, Sie können zum Beispiel das dominante Auge emmetrop machen, das sieht dann in der Ferne gut, und das nicht dominante Auge, das können Sie ein bisschen mit einer residualen Myopie versorgen. Hier wieder 100 durch die residuale Myopie ist der Abstand, in dem der Patient dann seinen zweiten Brennpunkt hat. Das heißt, wenn das ein sportlicher Patient zum Beispiel ist, der sagt, okay, braucht es vor allem fürs Tennisspielen oder fürs Golfen, dann werden Sie sich eher hier bei 1 Dioptrie einfinden. Wenn das jemand ist, der sagt, okay, wissen Sie, ich bin jemand, der gern Karten spielt zum Beispiel und das ist mein großes Hobby, dann wird dieser Abstand auf ungefähr 70 cm sein, dann wären es ungefähr 1,25, 1,5 Dioptrien. Anbieten. Das Wichtige ist, Sie müssen dem Patienten sagen, wenn Sie sich um die Presbyopie kümmern, im Sinne einer Kompensation, dann wird der Patient immer was an Sehqualität verlieren. Weil Sie, hier haben Sie natürlich ein Auge, das ist besser in der Ferne, das zweite Auge ist besser in der Nähe. Diese beiden Bereiche überlappen sich natürlich, aber meine Mutter sagt immer, wenn ich was haben will, muss ich dafür auch was hergeben und das ist bei der Presbyopie immer auch genau das Gleiche. Sie können das auch mit dem Excimer-Laser machen, das heißt, Sie können verschiedene Methoden anwenden, ob das jetzt Presbymax ist, alle möglichen schönen Namen, die Sie dafür generieren können, die basieren meistens darauf, dass Sie verschiedene Zonen in die Hornhaut reinbrennen oder hier zum Beispiel einfach eine zentrale Aufsteilung verursachen im Sinne eines minimalen iatrogenen Keratokonus und dadurch einen zweiten Brennpunkt generieren. Auch hier natürlich Sie werden immer wieder etwas verlieren. Horn hat Implantate in den letzten 10 Jahren sehr en vogue gewesen, teilweise auch noch immer. Das Camera Inlet zum Beispiel ist jetzt gerade FDA zugelassen worden. Im Wesentlichen gibt es 3 große Gruppen. Gibt es das FlexiView, das Raindrop Inlay und das Camera Inlay. Das am weitesten verbreitetste ist sicher das Camera Inlay, das auf dem Prinzip einer stenopäischen Lücke basiert. Das heißt, Sie verkleinern die optische Apertur. Das Auge ist ja nichts anderes als wie ein simpler Fotoapparat. Das heißt, wenn Sie die optische Apertur verkleinern, dann werden Sie die Schärfentiefe verbessern. Das wird jeder von Ihnen jeden Tag ausnutzen. Wenn Sie was Kleines sehen wollen, dann zwicken Sie die Augen ein bisschen zusammen und werden dadurch ein bisschen besser sehen. Beim Raindrop Inlay geben Sie einfach etwas in die Hornhaut hinein, das aufgrund der eigenen Dicke wirkt. Das heißt, Sie addieren was und dadurch kriegen Sie zentral eine Aufstellung, einen Buckel, die zeigen Ihnen das gleich und dadurch verändern Sie die Brechkraft. Und ähnlich die FlexiView Microlens, die wirkt einerseits dadurch, dass Sie was hineingeben, aber hat zusätzlich auch noch eine periphere Zone mit einem Near-Add von 1,5 bis 3 Dioptrien. Hier noch einmal die Hornhautimplantate, hier noch einmal das FlexiView Inlay, hier sehen Sie in einem Visante OCT, wie das da drinnen liegt. Und Sie sehen hier sehr klein. Oder das Raindrop Inlay, das wirklich nicht diese 2 unterschiedlichen Zonen hat. Hier sieht man es vielleicht andeutungsweise, hier hat man eine zentrale Zone, die keine zusätzliche Brechkraft hat. Und da in der Peripherie eine zusätzliche Nahaddition und das Raindrop wirklich nur dadurch wirkend, dass Sie einfach Volumen addieren und dadurch die Krümmung der Hornhaut verändern. Es gibt relativ wenig Arbeiten darüber, ein paar Fallberichte, ein paar Serien, aber nur aus sehr einzelnen Zentren und dadurch ist es immer schwierig, die Wertigkeit dieser Implantate auch überprüfen zu können. Viel mehr Daten gibt es zum Camera Inlay, das vor kurzem zugelassen worden ist von der FDA. Wir in Salzburg haben vor kurzem die 5-Jahres-Ergebnisse publiziert. Dazu, da ist wirklich, Sie können es sich da wirklich so vorstellen, Sie haben einen gewissen Außendurchmesser, einen zentralen Innendurchmesser, das dann die optische Apertur verkleinert, dadurch erhöhen Sie die Schärfentiefe, Sie nehmen natürlich auch hier etwas an Lichtinformation weg, gar keine Frage, und wirklich nur, dass Sie die optische Blende verkleinern und dadurch die Schärfentiefe verbessern. Das Interessante war, dass hier zwischen 3 und 5 Jahren dann doch etwas passiert. Am Anfang hätten wir uns gedacht, wenn man Hornhautimplantate dieser Art implantiert, dass deutlich weniger an der Hornhaut passieren würde. Aber da sind doch dann gewisse Sachen, die entstehen. Sie können hier natürlich auch einen Haze haben, der sich entwickelt. Oder es kommt zu einer gewissen Aufsteilung der Hornhaut über diesem Ring. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie diesen Ring implantieren, und da wird es höher, da wird das Zentrum dadurch flacher. So ähnlich haben die Intex funktioniert oder funktionieren die Intex. Das heißt, sie geben Außenvolumen dazu, das Zentrum wird flacher. Das heißt, wir haben bei diesen Patienten bis zu 3,5 Dioptrien Hyper-OP-Shifts gesehen. Das ist natürlich nicht das, was Sie bei einem Patienten haben wollen, bei dem Sie eine Presbyopie korrigieren wollen oder kompensieren wollen. Die häufigste angewendete Methode sind sicher die multifokalen Intraokularlinsen, die entweder auf dem Prinzip der Refraktion beruhen, das heißt, sie generieren einen zweiten Brennpunkt, indem sie einfach eine zweite Zone hineingeben, die können sie jetzt unterschiedlich machen, die können sie jetzt so wie hier rotationssymmetrisch machen, sie können es asymmetrisch machen oder die bei weitem häufigere Methode sind Linsen, die auf dem Prinzip der Beugung basieren. Das Wichtige ist aber immer, Sie haben hier einen zweiten Brennpunkt. Das heißt, das Gehirn muss es erstens einmal schaffen, zwischen diesen beiden Brennpunkten umzuschalten. Und Sie werden natürlich hier immer optische Begleitphänomene dadurch generieren. Halos zum Beispiel sind systemimmanent mit multifokalen Intraokularlinsen. Wenn Ihnen eine Firma sagt, dass eine multifokale Linse keine Halos verursacht, dann werden Sie eine monofokale Linse meinen, weil optisch ist das nicht anders möglich. Das Zweite ist nur, dass nur 25-40% Patienten das merken, aber rein optisch haben Sie einen zweiten Brennpunkt und Sie haben immer ein Bild, das im Fokus ist und eines, das nicht im Fokus ist und das nicht im Fokus ist, muss einen Halo verursachen. Das ist einfach optisch nicht anders möglich. Akkommodierende, oder hier sehen wir besser pseudo-akkommodierende Linsen, funktionieren auf dem Prinzip, dass sie in der Mitte eine Optik haben und diese Haptik ist hier beweglich. Das heißt, die soll sich abknicken und dadurch
soll sich die Linse in der Position verändern und dadurch auch die Brechkraft verändern. Das war eine Linse, die Anfang der 2000er Jahre, vor allem in Erlangen implantiert wurde, die 1CU von Human Optics. Das ist zum Beispiel die Crystal Lens, oder hier haben wir eine Linse, die Synchrony, die zwei Linsen hat. Das heißt, diese Linsen können sich gegeneinander verändern und dadurch soll auch sich die Brechkraft verändern. Sie haben ein paar Probleme hier bei diesen Linsen. Das erste ist, sie können die nicht sehr gut falten, das heißt, sie brauchen große Schnitte. Das zweite ist, dass durch diese großen Haptiken, die sie hier haben, haben sie eine große Gefahr nicht nur eines Nachstars, sondern vor allem einer Phimose. Wenn jetzt der Kapselsack phimosiert, dann muss sich die Haptik hier irgendwo hinbewegen. Das heißt, die Linse kann entweder nach vorne gehen und sie haben dann eine Myopie, oder sie kann nach hinten gehen und sie haben eine Hypopie. Hier bei der 1CU haben wir zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre bei uns auch 2-3 Patienten gehabt, die 2 bis 3 Dioptrien hypoop geworden sind dadurch. Und das Zweite, was sehr interessant ist, ich habe Ihnen gesagt, Sie könnten ja theoretisch die Position der Linse überprüfen. Sie können zum Beispiel mit dem AC-Master schauen, wie sich die Linsen bewegen. Der Oliver Findl hat es sehr schön auch nachgewiesen, dass wenn sich die Linse überhaupt bewegt oder die Linsen überhaupt bewegen, dann haben sie eher die Tendenz, nach hinten zu gehen als nach vorne. Sie sollte aber nach vorne gehen, um ein bisschen eine Myopie zu verursachen und dadurch die Nähe zu verbessern. Das ist auch eine Linse, die dadurch funktioniert, dass sie in der Mitte ein Gel haben und sie haben vorne und hinten eine quasi dünne Folie und der Druck des Glaskörpers soll hier ein bisschen diese Kurvatur dieser Folie und des Gels verändern, und wenn Sie hier wieder eine Aufstellung haben, dann sollte auch hier wieder eine Verbesserung in der Nähe dadurch generiert werden, aber da können Sie sich schon vorstellen, da sind Sie weit entfernt von irgendwelcher Kleinschnittchirurgie. Und wenn wir jetzt vom zweiten Teil noch einmal das Subsumieren von dem Ganzen, es gibt einen schönen Ausspruch, if all you have is a hammer, everything looks like a nail. Das heißt, wenn Sie sich mit der Presbyopie auseinandersetzen und diese kompensieren wollen, dann ist es immer schlecht, wenn Sie eine Methode haben, sondern Sie sollen sehr viele Methoden haben, um das Beste für jeden einzelnen Patienten auch rauszufinden, weil das Allerschlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, wenn Sie in eine Situation hineingehen und diese Situation dann nicht so endet, wie Sie sich das vorgestellt haben. Danke sehr. Applaus